Ich will uns mit hineinnehmen in eine Herzreise, in Dinge, die Gott schon länger versucht, an meinem Herzen zu tun, wo er schon länger anklopft, wo Schritte notwendig waren, wo Offenbarung da war. Und wir werden eine Serie über das Herz haben. Und das Herz, im Deutschen ist es ja so, da ist das Herz so, das für die Frauen, das ganze gefühlsduselige Zeug da. Gefühlszeug. Wir haben sogar eine Fachbezeichnung dafür als Männer. Gefühlszeug. So. Aber im Hebräischen ist unser Herz die Quelle unseres Seins. Es sind sowohl die Dinge, die wir empfinden, aber vor allem sind es die Glaubensüberzeugungen und die inneren Wahrheiten, die wir haben und wie wir die Welt betrachten. Also es ist mehr als nur du. So. Und deshalb will ich verschiedene Aspekte, die zutiefst unser Leben und unser Menschsein ausmachen und was es dort mit Gott auf sich hat, mit betrachten. Und wir werden herausgefordert, Sprüche 4, ich glaube, ich habe das schon öfters hier benannt, Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und wir werden hier aufgefordert, Verantwortung für unser Herz, für unser Denken, für unsere Wahrnehmung, für unsere Überzeugung zu haben. Und das ist etwas, was wir mitgestalten dürfen. Und dann geht es weiter. Tue hinweg von dir die Falschheit des Mundes, verdrehte Reden, sei entfernt von dir. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deine Füße gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur Rechten ab noch zur Linken. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Und wir merken, ich will da gar nicht tief reingehen, aber dass es Dinge gibt, die unser Herz beeinflussen können, wo wir unser Herz beeinflussen können, wo wir nicht in diese Verheißung kommen, von der hier gesprochen wird, dass nämlich aus unserem Herzen Leben kommt. Und durch Falschheit und manchmal auch durch das, dass wir manches falsch einschätzen oder Dinge auch falsch darstellen, kann es passieren, dass Leben aus unserem Leben weicht. So, also der Gedanke hier ist, mehr als alles andere, behüte dein Herz. So. Und ich möchte mit uns eine Serie starten, wo es darum geht, mein Herz und wo stehe ich. Oh, ich muss nochmal starten. Und wir werden mal schauen, wie unser Herz schlägt und ob es noch schlägt und wie gesund es ist. Und ich möchte mit uns heute einen Mann aus dem Alten Testament anschauen, in dessen Herzen ganz viel Spannung war. Der Mann war davon überzeugt, dass nur Gott allein gut ist. Und gleichzeitig hat er in seine Lebensumstände geschaut. Und er sah viel Herausforderndes. Er sah in seinem Leben nicht die Güte Gottes in dem Maße, wie das seinen Überzeugungen entsprach. Und es gibt einen Punkt, da spricht er darüber und da merkt man, dass diese Überzeugung für ihn hauptsächlich eine theologische Wahrheit war. Also er hatte alle Richtigkeiten, aber mehr war es nicht. Und ich glaube, wir alle kämpfen hin und wieder mit diesen Punkten. Der Josef meinte, es wird Anfang dieser Woche die Predigt vom Klaus hochgeladen werden, der letzten Sonntag dort auch ein Stück etwas geöffnet hat in diesem Bereich. Ja, es gibt vieles, was ich weiß, aber es ist nur eine Richtigkeit. Und in der Tiefe meines Herzens bin ich nicht davon überzeugt. Und als ich so über den Klaus nachdachte, dachte ich, ja, hat er auch recht. Also dachte ich so. Ich komme da nachher nochmal drauf. Falls ich es vergesse, Klaus, bitte erinnere mich dran. Weil ich glaube, das macht was mit unserem eigenen Herzen. Dieser Mann war einer der größten Lobpreiser des Alten Bundes und es war nicht David, sondern wir lesen das im Psalm 73. Das ist ein Psalm von Asaph. Das war ein Weggefährte Davids, einer der Lobpreisleiter im Alten Bund. Und er beschreibt hier etwas. Nur Gott ist Nur gut ist Gott gegen Israel, also gegenüber. Nur Gott ist gut zu oder gegenüber Israel, gegenüber denen, welche reines Herzens sind. Und ich möchte heute ein Stück über dieses reine Herz nachdenken. Es ist ja nicht so, also wenn wir an unreines Herz denken, dann denken wir vor allem an sexuelle Vergehen. Aber ich glaube, da gibt es etwas viel Tieferes. Und das wird hier in diesem Psalm entfaltet. Und das Zweite, es ist ja nicht so, dass wenn ich ein unreines Herz habe, dass Gott auf einmal nicht mehr gut ist und anfängt böse zu werden. Aber was wir merken, dass wenn ich ein unreines Herz habe, dass das Maß meiner Aufnahmefähigkeit gegenüber der Güte Gottes abnimmt. Also ein unreines Herz verschließt mir einen Zugang zu der Güte Gottes, während ein reines Herz mir die Augen öffnet für das, wie Gott gut ist. Und wie ich in das eine oder in das andere Herz komme, davon wird hier berichtet. Und dann spricht er weiter: Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Und ich finde interessant, dass das ein Mann sagt, der ganz viel in der Gegenwart Gottes war. Er war einer der Lobpreisleiter des Alten Bundes. Er war einer von denen, die dafür freigestellt waren. Hier ist ein Mann, der hat sich viel in der Gegenwart Gottes aufgehalten und dennoch gab es Bereiche in seinem Leben, die wie abgeschnitten waren, sodass er das, dass Gott gut ist, nicht gesehen hat und über sich selber sagen kann, fast wäre ich gestrauchelt. Also, Psalm 73 und er beschreibt ab Vers 3, was dazu geführt hat. Und wenn wir diese Verse anschauen, dann schreibt er vor allem über sie, also die anderen. Und dann beschreibt er, warum er fast gestrauchelt war. Denn ich beneidete die Übermütigen als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod. Und ihr Leib ist wohl genährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sie sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett, sie bilden sich sehr viel ein, sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel, was sie sagen. Nein, sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu und es wird ihnen von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Und was Asaf hier beschreibt, sind Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben und denen es offensichtlich gut geht. Und die offensichtlich Böses tun, andere unterdrücken, also auch dieses, und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Also sie saugen Menschen aus und unterdrücken sie, weil sie die Macht dazu haben, weil sie über ihnen stehen, weil sie vielleicht Chef sind und ihre Angestellten übel misshandeln. Was auch immer das im Genauen ist, aber was bei Asaf passiert, darf ich einen Stuhl haben, Daniel? Kannst du mir hier einen Stuhl hinstellen? Das wäre ganz nett. Schau, ich glaube, in unserem Herzen muss jemand regieren. Also irgendeiner muss es tun. Irgendeinem geben wir Kontrolle. Und hier beschreibt Asaf, was in seinem Herzen vorgegangen ist und was er tut. Er hat die Kontrolle und die Macht über sein Leben den anderen gegeben. Das, wie es ihnen geht. Und was sie tun. Und an dem ist er fast verzweifelt, weil er merkt, es gibt hier eine Diskrepanz zwischen seinem Leben und dem Leben anderer. Und ich will das für uns mal runterbrechen. Es müssen ja gar nicht immer Menschen sein, die Gott nicht kennen, sondern manchmal reicht es ja schon, jemand zu haben, in der Gemeinde zu haben, dem es scheinbar offensichtlich besser geht. So, du steckst gerade selber in einer ziemlich herausfordernden Situation. Vielleicht sind es die Kinder und Kindererziehung. Und dann schaust du auf eine andere Familie und denkst, die sind wohl im Segen. Da ist es echt einfach. Da scheint offensichtlich alles zu funktionieren. Da scheint ein Segen drauf zu sein. Aber bei uns? Vielleicht ist es ein anderes Ehepaar, wo du denkst, ob die sich jemals gestritten hatten? Vielleicht sind es finanzielle Bereiche, wo du merkst, warum geht es denen immer so gut? Der scheint Situationen gar nicht zu kennen, die herausfordernd sind. Aber in meinem Leben, ich kenne nur Mangel und zu wenig. Und die anderen sind die, die bestimmen. Und irgendwie hat Asaf das, wie es den anderen geht, zu sehr in seinem Herzen regieren lassen. Gesundheitscheck. Vielleicht ein paar kurze Fragen. Schau, wenn ich, wenn ich kurz checken möchte, ob ich frei bin von diesen Dingen, dann muss ich mich fragen, wie reagiere ich, wenn ich Leute treffe, denen es offensichtlich besser geht. Das Spannende in unserem Herzen, also in unserem, in meinem, ist ja, also ich denke nie, dass mich das treffen könnte. Also ich bleibe mal bei dem Thema Finanzen und Geiz. Ich habe viel zu wenig, als dass ich Geiz haben könnte. Ganz ehrlich, das denken sogar Millionäre. Weil die denken, geizig sind Milliardäre. Aber ich mit meinen paar Millionen und so einem Bentley, ich meine, normaler Lebensstandard, da kannst du doch nicht geizig sein. Schau, der Punkt, um den es geht, ist, wie denke ich in meinem Herzen, wenn ich jemand gegenübertrete, dem es offensichtlich besser geht? Jemand, wo ich sehe, Mensch, scheinbar mit den Kindern und Erziehung, das scheint bei denen super zu funktionieren. Löst es Freude aus oder löst es etwas, aber was ist mit mir? Gott, also ich weiß, du bist gut, aber hör mal, wenn du gut wärst, dann wird es mir nicht so beschissen gehen. Was löst es aus? Was löst es aus, wenn nächsten Sonntag die Svenja mit dem Porsche vorfährt? Schauen wir mal. Weißt du, wir wissen doch gar nichts. Also wir wissen doch nicht, wer der Typ in dem Porsche ist. Vielleicht will der den gar nicht fahren. Also bei der Svenja weiß ich, die wird lieber irgendeinen alten Polo verrostet, kostet jeden Monat 1000 Euro Unterhalt, aber besser wie einen funktionierenden, schicken Porsche. So, wir wissen doch gar nicht, wer der andere ist und warum er das hat. Aber wir merken, in mir wird was ausgelöst von die anderen. Ich bin nicht wirklich frei davon. Und das ist, was Asaf hier erfahren hat. Schau, das sind die anderen. Denen geht es immer gut und sie werden reich, die anderen. Und dann wechselt er den Blick und jetzt kommt er zu sich selber. Und auf einmal stellt er nicht mehr fest, was die anderen tun, sondern auf einmal kommen ganz tiefe Fragen. Es kommt so ein Blick nach innen. Und dann fängt er an, ist auch eine Mischung zwischen tiefen Fragen und Selbstmitleid. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Luther übersetzt mit neu. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich danach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Ich will hier nicht zu lange bleiben, aber ich will noch mal etwas herausstellen. Vorhin saßen auf dem Thron die anderen und auf einmal wendet er den Blick und setzt sich selber hin und sagt, wüsste ich und wie es mir geht. Und jeden Tag habe ich meine Herausforderung und meine Plagen und werde ich, hier steht wörtlich, geschlagen. Das Leben schlägt mich. Und auf einmal ist er gefangen in sich selbst. Davor war er gefangen in dem, wie es den anderen ging und er hat das erhöht. Und jetzt ist er gefangen in dem, was er erlebt, wie er empfindet, wie das Leben ungerecht zu ihm ist. Und es geht um ihn. Und er sitzt auf diesem Thron. Und Asaf ist wie gefangen in zwei Perspektiven. Die Perspektive auf die anderen, das, was bei den anderen äußerlich als Segen sichtbar ist, und dem und dieser Perspektive auf sein Leben, das, was bei ihm innerlich kaputt ist. Und ganz am Schluss beginnt eine Wende. Und auf einmal fängt er an, in seinem Herzen klar zu sehen, weil er nicht mehr nach außen und nicht mehr nach innen schaut. Und ich glaube, ihr versteht mich hier richtig. Es geht nicht darum, nicht zu sehen, wie es anderen geht. Und es geht auch nicht darum, sich selber nicht wahrzunehmen, sondern es geht darum, was regiert. Wer sitzt auf dem Thron? Hier fängt es an, dass er ein reines Herz bekommt. Und es ereignet sich, dass das, was am Anfang eine Richtigkeit war, nur Gott ist gut gegen Israel, dass das anfängt, ihn zu verändern. Und wie das passiert, das beschreibt er jetzt. Auf einmal sieht er in den ganzen Umständen wieder Gott. Du. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach den Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Ach, ich mag das. Ich Rindvieh. So ein schöner schwäbischer Ausdruck. Ich Rindvieh. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Ich will hier einen kurzen Moment bleiben. Was er beschreibt ist, er war wie gefangen. Sein Herz war bitter geworden. Und das, obwohl er ja in der Gegenwart Gottes war. Und obwohl er Lobpreisleiter war. Und obwohl er wahrscheinlich im Hauskreis war, in der Gebetsgruppe, in den Sonntagsgottesdienst. Das hat er alles gemacht. Aber es gab etwas in seinem Herzen, was ihm den Blick geraubt hat. Und weil er etwas erwartet hat und irgendwie vergessen hat, dass das Leben ist. Schau, es gibt Dinge in unserem Leben, da fühlen wir uns ungerecht behandelt. Und die anderen. Ich erzähle ganz kurz, was ist eine Kleinigkeit, ich erzähle nachher noch was Tiefes, aber ich finde es wichtig. Ich hatte jetzt zwei Handballspiele. Eins haben wir verloren, eins haben wir gewonnen. Beide wurden von den Schiris furchtbar gepfiffen. Also das erste Spiel, das war so katastrophal. Also das war so katastrophal, dass das Spiel ausgeartet ist. Also der Gegner hat einen von uns in vollem Lauf, also der gibt am Schluss auch nochmal so richtig Gas, dass du dich nicht traust, den anzufassen. Der hat den nicht angefasst, der ist mit der Schulter rein und hat die kurz gedreht und den hat es in der Luft zercheckt. Der lag dann 2 Minuten. Den anderen von uns, dem haben die so eine ins Gesicht gegeben, dass der kurz bewusstlos war, auf dem Boden lag und sich nicht erinnert, wie er dorthin kam. Der war kurz weg. Kampfsport, sehr gut. Was für Männer. Das Ding ist, weißt du, wenn du von außen drauf schaust, dann kannst du leicht schauen und sagen, die Schiris hätten das kontrollieren können und das stimmt. Was der Gegner alles Böses macht und das stimmt. Der Punkt ist nur, wenn du auf dem Feld stehst, ist es eigentlich alles scheißegal. Der Punkt, um den es in der Tiefe geht, ist, die Schiedsrichter geben dir ein Spiel, ob das gerecht gepfiffen ist oder nicht. Es ist das Spiel, das du nutzen kannst oder über das du dich aufregen kannst. Und je mehr du versuchst, das gerecht zu machen, dass der Schiri doch endlich, also wir haben da auch ein paar Kandidaten, die gehen dann extra so rein, dass der Schiri endlich sieht, was die anderen Böses tun. Und das stimmt irgendwie auch. Aber irgendwie provozieren sie damit auch, dass sie eine Klatsche kriegen und es nicht gepfiffen wird, weil sie den Stress suchen. Und der Punkt ist, dass der Schiedsrichter gibt mir das Spiel, so wie es ist. Und ich kann es nutzen und mich auf das besinnen, was ich kann. Oder ich kann in dem schauen, was alles gemein und böse ist. Und ihr Lieben, ich tappe auch ab und zu in diese Falle. Und es ist nur ein lächerliches Handballspiel. Aber wie viel mehr haben wir unser Leben? Wie viel mehr haben wir unser Leben, wo wir in dieselben Fallen tappen können und tappen? Schau, ich erzähle zeugnishaft zwei kurze Dinge. Ich habe das vorhin mit dem Klaus angedeutet. Ja, der Klaus hat ein Alter, der könnte locker weiter sein. Also locker. Richtig, würde ich aber auch sagen. Oh Markus, du arroganter Sack. Vielleicht. Wahr ist es auf jeden Fall. Wahr ist es auf jeden Fall. Was ich nicht verstanden habe, was in meinem Herzen passiert ist. In meinem Herzen ist passiert, dass ich dachte, ich habe ja recht. Der Klaus könnte wirklich weiter sein. Und weil er nicht so weit ist, können wir den auch nicht predigen lassen. Der müsste ja weiter sein. Und irgendwann, also am Ende nennt sich das Stolz. Also ich finde es nicht schwierig, jemand Jüngeres predigen zu lassen. Die sind jung, die dürfen Fehler machen, Entwicklung, kann auch mal Scheiße laufen, ist man großzügiger. Aber in einem gewissen Alter, da erwartet man was. Oder ich erwarte auf jeden Fall was. Und ich glaube auch nicht, dass das ganz verkehrt ist. Weil in uns ist etwas angelegt, dass wir nach Reife streben wollen und dass Gott das auch hervorbringen will. Aber wenn es Erwartung wird und wenn es Überheblichkeit und Arroganz wird, dann passiert Folgendes, dass ich dem anderen keine Chance mehr zur Entwicklung gebe. Und mir ist das passiert. Und Gott hat mir liebevoll eine mitgegeben. Und ich konnte das erkennen. Und es hat dazu geführt, dass ich beim Klaus anrufen musste und mich demütigen musste und mich für Dinge entschuldigen musste, wo ich sein Wachstum verhindert habe. Wo ich sagte, weil ich dir die Chance nicht gegeben habe und etwas von dir erwartet habe, was du ja offensichtlich nicht gelebt hast, aber damit am Ende war. Habe ich dich allein gelassen. Ich habe dich allein gelassen. Das war echt ein... Eigentlich war es ein leichtes Telefonat, weil es mich befreit hat. Und was Zweites ist passiert, ich will das nur kurz andeuten, ohne dass ich da alles erzählen kann, weil die Zeit nicht reicht. Aber es gab Bereiche in unserer Ehe, da kannte ich genau dieselben Spannungen. Also du, Svenja, was du alles tust und wie es dir gut geht und wie ich zu kurz komme. Und ich konnte und da war sie auf dem Thron. Und dann gab es Bereiche, da wusste ich ziemlich genau, wo ich verletzt bin und wo ich zu kurz komme und wo ich jeden Tag mit Schmerzen aufwache. Und da war ich auf dem Thron. Ich hoffe, das reicht so. Aber der Punkt war, ich war in meinem Herzen wie verbittert, unrein. Und ich konnte die Güte Gottes, die ich jederzeit theoretisch bekennen konnte, da war ich kein Stück weiter als der Klaus, eher noch 3 Schritte hinterher. Eher noch 3 Schritte hinterher. Ich konnte diese Richtigkeit wiedergeben und ich glaube, ich habe das auch. Und ich glaube sogar, obwohl ich es wiedergegeben habe, hat es Leute gesegnet. Aber für mich war es nicht zugreifbar. Für mich war es nicht fassbar. Und es gab einen Moment, da hat Gott mich erwischt. Da hat Gott mich erwischt. Und am Ende von diesem Prozess kann ich sagen, ich sehe alles in einem anderen Licht. Und ich habe mich gesehen, wie ich auf dem Thron saß oder wie ich andere auf den Thron gesetzt habe. Und ich war wie töricht. Also ich konnte wirklich sagen, ich Rindvieh. Es ging nur um mich. Wie bescheuert eigentlich. Ich konnte davor Dinge nicht zulassen. Also wenn es um irgendwelche Probleme ging, dachte ich, ja klar, sind irgendwie immer beide. Haben wir jetzt auch lang genug in der Gemeinde gehört, jeder hat da irgendwie einen Anteil dran und so. Ich ja auch. Aber wenn die Svenja nicht so bescheuert wäre und so überempfindlich, also sorry, in so schwierigen Situationen, da bricht das Schwäbische mit mir durch, dann kommen so Worte wie Rindvieh und bescheuert und... Aber wenn der andere nicht so wäre, wie er wäre, dann wäre das doch längst nicht so dramatisch. Dann müsste ich mich auch nicht so viel ändern. Also es ging immer noch um mich. Und als Gott mich getroffen hat, da habe ich irgendwie gemerkt, es gibt nichts, was ich auf den anderen abwälzen kann. Es sind nicht die anderen, es sind nicht die Umstände, es ist nicht, was andere mir geraubt haben, es ist nicht, was der andere getan hat. Es ist nicht, ob der andere das gut gemeint hat oder sogar böse. Es bin ich. Und es geht darum, dass ich stolz bin. Und dass ich mich nur um mich gedreht habe und in dem Ganzen irgendwie Gott verloren habe. Und ich verhielt mich wie ein Vieh. Das finde ich echt befreiend. Das ist nämlich eine Erkenntnis, also Viecher leben ja eigentlich nur im Moment. Nur in ihrer momentanen Befindlichkeit. Wie es mir jetzt geht, was mir angetan wurde, der andere hat mir kein Wasser gegeben, der hat mir vergessen, mir das Futter zu geben, Die Wiese von den anderen Kühen ist viel grüner. Und ich muss hier das... Und man vergisst manchmal diesen Weitblick, dass wir auch einen Vater im Himmel haben, der uns erzieht. Und ich mag dieses Wort erzieht. Er zieht uns zu sich und in sein Bild. Und das wird uns formen. Und er hat tiefere Absichten. Und er nutzt das Leben, was uns manchmal Dinge austeilt, um uns umzugestalten. Aber ich konnte das nicht sehen, weil ich so in dem Moment und in meinem Schmerz gefangen war. Und als Asaf anfängt, Gott wieder zu sehen, da verändert sich was. Und jetzt komme ich zum Schluss. Er kommt von einem Du, also Gott als der, der über uns ist, zu einem Wir. Du und ich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Auf einmal ist all das, was außen herum ist, gar nicht mehr so wichtig. Wenn das alles vergeht, wenn mir Leib und Seele vergehen, das ist nicht so wichtig. Ich suche das Wir. Ich suche ganz neu Gott in meiner Situation. Nicht als Gegenüber, sondern als jemand, mit dem ich in Verbindung bin. Ich in ihm und er in mir. Asaf hat hier eine Herzensveränderung erlebt und er will sich nicht mehr von äußeren Umständen bestimmen lassen. Also das ist sein Wunsch. In Vers 27 guckt er nochmal schnell, was passiert so um ihn herum. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue verbrechen. Aber jetzt kommt er nochmal zurück. Nicht, wie es ihm geht und was er alles durchmacht, sondern er kommt zurück zu sich und auf die Verbindung zu Gott. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Also die Elberfelder übersetzt hier, mir aber tut die Nähe Gottes gut. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkündigen. Gott zu nahen ist mir gut. Und auf einmal wird aus einer Richtigkeit, Gott ist gut, eine persönliche Offenbarung und ein Lebensweg. Gott zu nahen tut mir gut. Ich will nicht mehr in der Ferne sein, ich will nicht mehr in der Entfremdung sein. Ich will mich auch von mir selber lösen und ich will hinein in diese Freiheit, frei zu sein von dem, was andere tun und auch frei zu sein von dem, wie ich mich selber wahrnehme und empfinde. Und ich will hinein in eine Verbindung, die mir gut tut. Ich will uns einladen. Die Svenja hatte das auch schon angedeutet. Es geht darum, Kontrolle aufzugeben. Und es gibt Momente, ich habe mich vor denen auch gefürchtet, auf Gott zu schauen und zu ahnen, dass am Ende rauskommt, ich Rindvieh. Ich habe mich manchmal verhalten wie ein Idiot. Ich war getrieben von mir selbst und von meinem Schmerz und von einem Gerechtigkeitsempfinden. Und ich habe immer die anderen beschuldigt, was die alles getan haben. Aber am Ende war ich gefangen. Am Ende war ich gefangen. Weil ich habe mich auf einen Thron gesetzt und habe gesagt, ich bin Gott. Ich bin der, der alles weiß und der alles regiert und der alles kennt und der alles richtig einschätzt. Das sind der und der, und weil der das gemacht hat, geht es mir so schlecht. Und da habe ich noch gleich hinterher zu mir geguckt und dachte, ja, und weil das nicht beachtet wird, deshalb geht es mir so schlecht. Und würden meine Kinder anständiger mit mir reden, würde ich nicht so austicken. Hätte ich mehr Kohle, dann wäre ich nicht so geizig. Es ist völlig egal, was es ist. Am Ende habe ich mich selber in meinem Leben als Gott positioniert. Und in dem Moment, wo ich diesen Platz räume, und nicht nur räume, sondern Gott einlade, ihn einzunehmen, die Kontrolle zu übernehmen, damit ich es nicht mehr tun muss, komme ich in eine innere Freiheit, weil ich auf einmal wieder den auf dem Thron habe, der dorthin gehört, weil auf einmal der in meinem Leben regiert, der von sich sagt, er ist der Wiederhersteller aller Dinge. Und es bedeutet, er wird sich kümmern, weil auf einmal jemand auf dem Thron sitzt, dessen Name Versorger ist, und er der ist, der sich um mein Leben sorgt und mich versorgt. Und weil auf einmal der auf dem Thron sitzt, dessen Name ist, ich bin der Herr, dein Arzt, und der mir wohl tut und der mich von mir selbst befreit. Und ich will uns einladen, zu reagieren. Also wenn uns das betrifft. Und es gibt unterschiedliche Momente im Leben. Ich hatte das kurz angedeutet, Gott redet schon länger darüber. Und ich wollte es eine Zeit lang nicht wahrhaben. Und das Gute ist, er wird weiterreden. Aber in dem Moment, wo ich merke, ich bin gemeint und ich will in dieses reine Herz, das was frei ist von Bitterkeit und von sich selber oder das gefangen ist, nur sich selber zu sehen oder nur die Umstände und die anderen. In dem Moment, wo ich das erkenne, ist das Beste, was ich tun kann, meine Knie zu beugen und zu sagen, ich bin nicht Gott und ich höre auf. Und das vor Gott zu machen und gleichzeitig hinzugehen und zu sagen, ich habe was getan, das war echt falsch. Ich habe mich noch nie so wohl in meiner Haut gefühlt wie jetzt, weil ich weiß, es gibt nichts mehr, was mich halten kann. Weißt du, ich kann mich bei einer Svenja entschuldigen, wo es um mich ging. Ich kann zu einem Klaus gehen und ich kann wiederherstellen, was ich blockiert habe. Und ich will uns dazu einladen. Zum einen, wie kann ich Sünde, wo ich echt schuldig geworden bin, anschauen? Darüber werde ich nächsten Sonntag sprechen, aber ich will uns heute einladen, Kontrolle abzugeben, aufzuhören, selber auf dem Thron zu sitzen, in das reinzukommen, was Asaf am Ende uns nochmal vor Augen stellt. Mir aber ist die Nähe Gottes gut. Wir haben Leute, die beten gerne, wenn es Dinge gibt, wo du merkst, das willst du wirklich in Ordnung bringen. Da bist du gemeint, da geht es um dein Herz. Dann komm doch jetzt einfach kurz nach vorne. Das Essen ist lecker, aber das brennt auch vor sich hin. Okay, also Gebetsteam, kommt doch nach vorne. Wenn es jemand gibt, der sagt, ich habe hier was, ich will da irgendwie auf was reagieren. Etwas, was, wo Gott heute seinen Finger drauf gelegt hat. Und zwar nicht, damit ich mich schlecht fühle, sondern damit ich frei werde. Wann auch immer das heute war. Wenn du willst, komm doch jetzt nach vorne. Es wird für dich gebetet. Vielen Dank.